apokalyptischen Texte der Bibel sind schwer zu entschlüsseln. Darum möchte ich mit der Reihe Die frohe Botschaft der Apokalyptik zu Ihrem Verständnis beitragen. Heute gibt es eine allgemeine Einführung. Warum stehen in der Bibel angstmachende Texte? Die erzählen von Kriegen und Erdbeben, von menschlicher Grausamkeit, von schrecklichen Katastrophen, vom Weltuntergang und von einem Gott, der die Guten erlöst und die Bösen in die Hölle verbannt. Das alles weckt nicht gerade positive Gefühle. Man nennt diese Texte apokalyptische Texte. Apokalyptik heißt übersetzt Offenbarung. Diese Texte offenbaren, was den Hintergrund des Weltgeschehens bildet und welche Zukunft bevorsteht. Es scheint, als wären Gegenwart und Zukunft ein einziger Horror. Doch eigentlich wollen diese Texte trösten und Hoffnung wecken. Darum ist es gut, wenn wir sie uns einmal genauer ansehen. Punkt 1 ist für mich das Ende der lebensfeindlichen Mächte. Als die apokalyptischen Texte entstanden, im 3. Jahrhundert vor Christus war das, da wurde Israel von den Römern beherrscht. Von der Herrschaft des Gottes Israels war nicht viel zu sehen. Die Befreiung Israels aus Ägypten und die Besiedelung des verheißenen Landes lagen schon lange zurück. Von solchen Erfolgserlebnissen konnte man jetzt nur träumen, denn die Römer schienen unbesiegbar zu sein und die von ihnen verehrten Götter schienen den Lauf der Geschichte zu bestimmen. Wo war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Warum befreite er Israel nicht aus dieser Fremdherrschaft? Die Apokalyptiker erklärten sich das so: Wenn Gott uns nicht heute hilft, wird er es in Zukunft tun. Wenn nicht in dieser Welt, dann in einer zukünftigen, in einem neuen Weltzeitalter nach dem Ende der römischen Weltherrschaft. In der jetzigen Welt gibt es nur Bosheit und Unrecht. Aber Gott wird in einem Endkampf allen irdischen Reichen ein Ende machen. Er wird den Satan besiegen und uns in der neuen, kommenden Welt ein wunderbares Leben bereiten. Die Apokalyptiker weigerten sich also, die bösen Mächte der Welt als Sieger über die gute Macht Gottes anzuerkennen. Sie weigerten sich, den Glauben an den Gott, der Israel Heil verheißen hatte, aufzugeben. Gott steht in jedem Fall zu seinen Verheißungen. Die Glaubenden müssen nur die Leidenszeit durchhalten, bis die Zeit des Heils anbricht. Das war die Botschaft der Apokalyptik. Zweitens, die Macht der Bilder. Die Form der Texte, in denen die Apokalyptiker diese Botschaft weitergaben, weist einige Besonderheiten auf. Meist werden einem von Gott auserwählten Menschen durch Visionen oder Reisen durch den Himmel besondere Offenbarungen zuteil. Diese Offenbarungen beinhalten geheimnisvolle Bilder, die oft durch einen Engel oder ein anderes Wesen erklärt werden. Wir wissen heute um die Macht der Bilder. Sie gehen in die Tiefe, regen unsere Emotionen an, lassen uns erzittern oder auch frohlocken. Mit Bildern lässt sich oft mehr sagen als mit Worten. Wenn die Offenbarung des Johannes von grausigen Tieren erzählt, wird der Schrecken totalitärer Mächte deutlich. Wenn die Apokalyptik das neue Jerusalem in unwirklichen Dimensionen und unvorstellbarer Pracht beschreibt, dann leuchtet die Herrlichkeit des Reiches Gottes auf. Die Bilder ermöglichen es uns, in ihnen unsere eigenen Ängste und Hoffnungen wiederzuerkennen. Die angstmachenden Tiere gab es nicht nur, als der Seher Johannes seine Visionen hatte, sondern es gibt sie auch heute. Die Hoffnung auf ein anderes, herrliches Leben hatten nicht nur die frühen Christinnen und Christen, sondern haben auch wir. Wir dürfen die Bilder der apokalyptischen Texte also nicht für die Sachen selbst halten. Die Bilder sind Ausdruck des Beängstigenden und Zerstörerischen, des Hoffnungsvollen und Rettenden. Sie beschreiben nicht das Äußere der Wirklichkeit, sondern sie beschreiben die Mächte, die sich hinter dem Äußeren verbergen, entweder unheilvolle oder heilvolle Mächte. Drittens, das Ende der Welt. Die apokalyptischen Texte wollen die ganze Weltgeschichte deuten. Sie gehen davon aus, dass Gott die Weltgeschichte nach seinem von Ewigkeit her festgelegten Plan ihrem Ende entgegenführt. Das geschieht in verschiedenen Weltzeitaltern. Ein Weltzeitalter ist ein riesiger Zeitraum. Ein Weltzeitalter löst das andere ab, nicht rein zufällig, sondern von Gottes Plan bestimmt. Dabei stehen sich in der Welt Licht und Finsternis, Gutes und Böses, Glaube und Unglaube strikt gegenüber. Es gibt nur das Helle und das Dunkle. Grautöne fehlen in der apokalyptischen Weltsicht. Das ist sicher eine Vereinfachung. Aber es dient dem besseren Verständnis der Welt. Wenn alles im undefinierbaren Grau des Nebels verschwindet, dann wird Orientierung unmöglich. Die Apokalyptiker aber wollen Orientierung bieten und nehmen es um der Deutlichkeit willen in Kauf, schwarz-weiß zu malen. Das ist eine dualistische Weltsicht. In der Finsternis der Welt bricht schließlich das Weltende abrupt herein. Gott besiegt in einem Endkampf den Satan, der für alles Lebensfeindliche steht, was man sich vorstellen kann. Er wird besiegt und damit ist das Böse sozusagen abgeschafft. Die Toten werden auferstehen und die Täter des Bösen werden von Gott verurteilt, sodass sie nicht mehr über ihre Opfer triumphieren können. Das ist das gerechte Endgericht, das Gott abhalten wird. Im neuen Leben wird es keine Menschen mehr geben, die anderen Leid und Tod bringen. Die Opfer sind von ihren Qualen erlöst. Der Friede wird vollkommen sein und alle Geretteten sind mit Gott versöhnt. Was Gott von Anfang an beschlossen hatte, wird nun Wirklichkeit. Und die Welt gleicht einem Paradies. Das ist ein Trost für alle, die leiden müssen. Und es ist eine Warnung an diejenigen, die auf Kosten anderer leben. Was die apokalyptischen Texte in dunklen Farben und mit Katastrophen beschreiben, das weckt Hoffnung und spendet Trost. Denn die Finsternis endet in einer Katastrophe und sie wird vom Licht abgelöst. Die mächtigen Übeltäter im Kleinen und im Großen, in den Familien und Weltreichen, alle, die ihre Macht missbrauchen und andere ins Leid stürzen, müssen ihre Machtposition ein für allemal räumen. Gott hält alles fest in seinen Händen. Das ist der Trost der apokalyptischen Weltsicht. Vorstufen zur jüdischen Apokalyptik finden sich zum Beispiel in Jesaja 24 bis 27 und Sacharja 12 bis 14. Die erste biblische Apokalypse im Vollsinn liegt in Daniel 7 bis 12 vor. Aber auch im Neuen Testament gibt es apokalyptische Texte. Dazu zählt man die Endzeitrede Jesu, zum Beispiel in Markus 13. Aber vor allem die Johannes-Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testaments. Viertens, die Zukunft hat schon begonnen. Wie stand Jesus zur jüdischen Apokalyptik seiner Zeit? Er erwartete, dass sich Gottes Herrschaft über die Welt in Zukunft endgültig und unbestritten durchsetzen wird. Aber Jesus sah zugleich diese Herrschaft Gottes schon gegenwärtig in seiner Person angebrochen. Sie setzt sich mit Jesu Auftreten in kleinen, kaum sichtbaren Anfängen durch. Und sie wird sich am Ende für alle sichtbar und unbestreitbar vollenden. Das bedeutet, dass die Welt nicht, wie die jüdische Apokalyptik meinte, schlechthin böse und das Gute der Zukunft vorbehalten ist. Auf diese Schwarz-Weiß-Malerei wollte sich Jesus nicht einlassen. Er sah vielmehr die Entscheidungsschlacht im Kampf Gottes gegen das Lebensfeindliche schon geschlagen. Die Personifikation des Lebensfeindlichen und Bösen war im antiken Weltbild der Satan mit seinen Mitstreitern, den Dämonen. Doch Jesus demonstrierte seine Macht über die Dämonen, indem er Menschen von ihnen befreite. Und er sah bereits, wie der Satan vom Himmel gefallen, also prinzipiell entmachtet ist. Er ist schon besiegt und sein Ende ist unwiderruflich. Zwar schlägt er noch um sich und tobt, aber das ist nichts weiter als das trotzige Toben und Zappeln eines schon Besiegten. Deshalb sollen wir uns nicht auf das Böse konzentrieren, das es in der Welt noch gibt. Sein Ende ist beschlossene Sache. Wir sollen unseren Blick vielmehr auf das Gute richten, das Gott schaffen wird. Das ist gewiss nicht immer leicht. Zu groß sind manchmal die Qualen. Zu sehr drängt sich das Lebensfeindliche in den Vordergrund. Doch wir können darauf vertrauen, dass all dies im Vergehen begriffen ist. Gott wird, auch wenn wir uns Leid und Tod gegenüber machtlos fühlen und am Ende zweifeln, Gott wird aus unscheinbaren Anfängen eine wundervolle, lebensfreundliche Welt entstehen lassen. Die Zukunft hat also nach Jesu Verständnis schon begonnen. Und das Ende kündet sich schon an. Wenn wir Jesus auf diesem Weg zum Ziel nachfolgen wollen, wenn wir uns daran beteiligen wollen, die Zukunft schon jetzt, so gut es geht, zu verwirklichen, dann können wir nicht so weiterleben, als wäre nichts geschehen. Die neue Welt vor Augen sollen wir Gottes Geist, seine verwandelnde Kraft, die in uns wirksam werden lassen und auf unseren gottlosen und lebensfeindlichen Wegen umkehren. So werden wir schon jetzt zu Trägern der Zukunft. Umkehren heißt dabei nicht links oder rechts abbiegen, aber prinzipiell in derselben Richtung weitergehen. Umkehren heißt vielmehr, eine Wendung um 180 Grad vollziehen. Das schaffen wir nur durch die Kraft Gottes. Jesus mahnte zur Wachsamkeit, denn das Ende kann jederzeit hereinbrechen. Wie wird Gott uns dann vorfinden? Sein Geist will uns stark machen, anders zu leben als zuvor. Werden wir diese Kraft genutzt haben? Es geht nicht darum, ein wenig besser zu leben, sondern es geht um eine radikale Neuorientierung im Fühlen, Denken und Handeln. Das kann Gottes Geist in und mit uns bewirken. Fünftens, das zukünftige Zusammensein mit Jesus Christus. Die frühe Christenheit hat die apokalyptischen Vorstellungen eng mit Jesus Christus verbunden. Sie glaubte nicht nur, dass mit ihm die Zukunft schon in unscheinbaren Anfängen angebrochen ist, sondern sie sah auch das Ende des jetzigen Weltzeitalters eng mit seiner Person verbunden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, so wie er es der Überlieferung nach verheißen hatte, dann wird er sein ewiges Reich in Herrlichkeit aufrichten. Die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, kann man mit der Apokalypse im alttestamentlichen Buch Daniel verbinden. Dort wird eine Vision geschildert, in der, ich zitiere, einer, der einem Menschensohn glich, mit den Wolken des Himmels kommt. Und er wird zu Gott geführt und ihm wird von Gott, Zitat, Macht und Ehre und Reich verliehen, dass die Völker aller Nationen und Zungen ihm dienen. Seine Macht ist eine ewige Macht, die niemals vergeht und niemals wird sein Reich zerstört. Das wird in Markus 13 aufgenommen mit der Änderung, dass es nicht um ein Erscheinen des Menschensohns vor Gott geht, sondern um sein allgemein sichtbares Erscheinen auf Erden. Der Menschensohn des Daniel-Buches wird also im Neuen Testament mit Jesus identifiziert. Nach der großen Enttäuschung über Jesu Tod am Kreuz gewannen seine Jüngerinnen und Jünger die Überzeugung, dass er von den Toten auferstanden war. Sie fanden auch zu der Gewissheit, dass er am Ende der Zeiten wiederkommen und sie zu sich in sein ewiges Reich holen wird. Dieser Glaube gab ihnen Kraft, in allen Schwierigkeiten des irdischen Lebens und in allen Anfeindungen, denen sie ausgesetzt waren, standhaft zu bleiben. Tatsächlich wurden einige der Jünger Jesu verfolgt und hingerichtet. Und auch im frühen Christentum gab es Verfolgungen und Märtyrer. Aber die Mörder erreichten damit nur einen Scheinsieg. Denn am Ende wird Jesus die Seinen zu sich holen, während die anderen ihr gerechtes Urteil erhalten werden. So können auch wir wissen, Leid und Tod sprechen nicht das letzte Wort. Der Einsatz für das Gute ist nicht vergeblich. Die bösen Mächte werden nicht siegen. Die Zukunft ist nicht der Tod, sondern ein wunderbares Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dass das endgültige Zusammensein mit ihm unsere Zukunft sein wird, kann uns durch alle Schmerzen des irdischen Lebens hindurchtragen. Dieser Glaube kann uns die Kraft geben, das Schwere zu überstehen. Sechstens, das Ende des Leids ist nah. Aber wann soll sich die Wiederkunft Christi ereignen? Das Neue Testament gibt darüber keine Auskunft. Jesus lehnt Spekulationen über ein Datum ausdrücklich ab. Die frühe Christenheit erwartete das Ende aber in kurzer Zeit. Und auch Jesus sprach davon, dass das Ende nah sei. Doch fragt sich, welche Art von Nähe hier gemeint ist. Im zweiten Petrusbrief wird das Problem eigens aufgegriffen und betont, dass Jesus die Verheißung seiner Wiederkunft nicht hinauszögere, sondern dass er Geduld walten lasse, um noch vielen Menschen die Chance zu geben, von ihren gottlosen Wegen umzukehren. Im Übrigen seien bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag, steht dort. Auf diese Weise wird das physikalische Zeitverständnis, das wir haben, relativiert. Wir wissen alle, dass eine leere oder schmerzliche Stunde quälend lang erscheinen kann, dass aber eine andere, mit Glück erfüllte Stunde wie im Flug vergeht. Die Bibel geht oft von einem qualitativen Zeitverständnis aus. Nicht die rein physikalische Dauer entscheidet über den Wert der Zeit, sondern die Qualität, in der wir sie erleben. Die Zeit irdischen Leidens mag unerträglich lang erscheinen. Im Vergleich zum ewigen Heil ist sie aber kurz. So kann man 1. Petrus 5, Vers 10 deuten. Dort steht: Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, auf festen Grund stellen. Das Bewusstsein, dass am Ende die ewige Herrlichkeit steht, kann auch ein langes Leiden erträglicher machen, sodass es relativ kurz erscheint. Unser Leid kann zwar sehr quälend sein, doch gegenüber der kommenden Herrlichkeit fallen die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht, schrieb Paulus in Römer 8. Das mag ein schwacher Trost sein, wenn Schmerzen und Ängste uns zermürben. Aber immerhin wird unser Leid so in einen neuen Rahmen gestellt. Dieser Kosmos mit all seinen Leiden wird vergehen. Aber Jesu Verheißung ewiger Glückseligkeit wird nicht vergehen. So gesehen ist unser irdisches Leben und sind auch die Leiden unseres Lebens kurz. Und so gesehen ist die Wiederkunft Jesu Christi nah. Siebtens, Vernichtung oder Verwandlung der Welt. Man kann das Vergehen des jetzigen Kosmos als seine Zerstörung verstehen. Das hieße dann, dass Gott seine Schöpfung rückgängig machen wird. Man kann aber das Ende dieses Kosmos auch als seine Verwandlung verstehen. Nach diesem Verständnis wird die Gestalt dieser Welt zwar vergehen, ihre Grundbedingungen werden vergehen, aber die Schöpfung als solche wird nicht rückgängig gemacht. Darauf könnte zum Beispiel hindeuten, dass das Neue Testament von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht, die Gott erschaffen wird. Allerdings ist auch davon die Rede, dass es am Ende für den ersten Himmel und die erste Erde keinen Ort mehr geben wird, dass vielmehr der Himmel vergehen wird und die Elemente sich auflösen werden. Das würde gegen den Prozess einer Verwandlung des jetzigen Himmels und der jetzigen Erde in einen neuen Himmel und eine neue Erde sprechen. Die These von der Verwandlung würde bedeuten, dass der neue Himmel und die neue Erde nicht etwas komplett Unverständliches für uns wären, über das wir keinerlei Aussagen machen können. Denn die Schöpfung bliebe ja erhalten, wenn auch total verändert. Wie dem auch sei, entscheidend ist, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Sein Reich, in dem es radikal anders zugehen wird als in unserer jetzigen Welt. Vor allem wird es kein Leid und keinen Tod mehr geben. Ob das durch eine Vernichtung der jetzigen Welt oder durch ihre Verwandlung geschieht, das ist demgegenüber zweitrangig. Ich fasse zusammen. Achtens, was bringt uns die Apokalyptik? Die Apokalyptik erschreckt viele Menschen wegen der furchterregenden Horrorgestalten, die in ihr auftreten. Aber diese Gestalten sind nur Bilder für die zerstörerischen Mächte dieser Welt. Im Grunde geht es um diese Mächte und um die Frage, wer die Oberhoheit in der Welt hat. Die Apokalyptik wirft die Machtfrage auf. Ihre Antwort ist eindeutig. Gott ist mächtiger als alles, was uns Angst macht und unser Leben zerstört. Gott ist und bleibt der unsichtbare Herr der Geschichte. Die Macht der zerstörerischen Gewalten ist schon gebrochen. Am Ende werden sie ganz ausgelöscht. Dann werden ewiger Friede und Gerechtigkeit herrschen. Das ist das Ziel, auf das die Glaubenden zugehen. Richter im Endgericht wird Jesus Christus sein. wie er zu seinen Lebzeiten auf Erden liebevoll mit den Sündern umging, so wird er es auch im Endgericht tun. Die Apokalyptik scheidet scharf zwischen denen, denen Gott gnädig ist, und den Übeltätern, die er verwirft. Doch wer Gott vertraut, wer seine Übeltaten bereut und auch im Leid an Gott festhält, muss das Gericht nicht fürchten. Denn der Richter, Jesus Christus, vergibt allen, die ihre Schuld bereuen. Nach dem Gericht wird den Erlösten ein Leben geschenkt, in dem es kein Leid und keinen Tod mehr gibt. Wer jetzt viel leiden muss, darf sich auf unermessliches Glück freuen. Und wer jetzt um seines Glaubens willen zum Märtyrer wird, geht einem ewigen Leben in der Gegenwart Gottes entgegen. Das ist die ermutigende Botschaft der Apokalyptik für alle Leidenden. Schließlich ruft uns die Apokalyptik auf, angesichts der lebensfeindlichen Mächte in der Welt nicht zu resignieren. Stattdessen sollen wir nicht nachlassen, uns für das Lebensfreundliche und Aufbauende einzusetzen, für Frieden, Gerechtigkeit und ein lebenswertes Leben für alle Menschen. Denn so sehr das Böse auch diese Welt zu beherrschen scheint, wer für das Gute kämpft, ist seiner Zeit voraus, denn er nimmt die Zukunft vorweg. Die Zukunft für die Glaubenden ist Leben und Freude. Den Blick darauf schärft die Apokalyptik. Wer ihre Zukunftsaussichten auf sich wirken lässt, erfährt Hoffnung und Trost. Und er erfährt seinen Lebenssinn darin, die Zukunft von Leben und Freude schon jetzt nach Kräften in die Welt zu tragen. Das war meine allgemeine Einführung in die Apokalyptik. In den weiteren Beiträgen dazu gibt es speziellere Informationen. Ich wünsche dir ein gutes Verständnis der apokalyptischen Texte und dazu Gottes reichen Segen.